mir wurde gar nicht so viel zugetraut. Also die Leute dachten immer, ja, sie ist so voll schwach und klein. Und es hat sich dann gelegt durch das Turnen. Und dann habe ich sehr, sehr viele Stunden, während wir zurück im Moulin Rouge in Paris waren, abends nach den Shows noch trainiert. Und es war echt anstrengend.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Voice of Athletes. Vielen Dank für die tollen Nachrichten und die positive Resonanz unserer Premierenfolge. Wir sind wirklich überrascht und freuen uns über dieses tolle Feedback. Heute wird's persönlich, denn mein Gast ist nicht nur eine der beeindruckendsten Künstlerinnen, die ich persönlich kenne, sondern auch eine langjährige Freundin aus Kindheitstagen. Wir kennen uns schon, seit wir 4 Jahre alt sind, sind gemeinsam aufgewachsen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute so eng zusammenarbeiten dürfen als Managerin und Artistin. Es ist wirklich für mich auch eine besondere Ehre, dass ich dich heute das erste Mal interviewen darf. Lea Turan-Jenner, besser bekannt als Zirkus-Lea, ist Serial-Weltmeisterin, gefeierte Zirkusartistin und erfolgreiche Content-Creatorin. Vom Tonverein in Ulm auf die größten Bühnen der Welt. Lea hat ihren ganz eigenen Weg gewählt. Einen, der Mut braucht, Disziplin und das Vertrauen, dass man Großes schaffen kann. Auch wenn es erst keiner sieht. Ich freue mich riesig auf die Folge und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Lea-Story. Das ist jetzt die Lea-Story und wir haben uns was überlegt und zwar haben wir das in Kapitel unterteilt, in 6 und die gehen wir jetzt nach und nach durch. Die sind ein bisschen chronologisch, aber manchmal wird es wahrscheinlich auch über die Jahre hinweg sich vermischen, aber darum geht es jetzt ja hier nicht, weil wir wollen ja eigentlich wissen, wie bist du von Lea Turan-Jenner zu Zirkus-Lea geworden? Wie ist das passiert? Wie war die Entwicklung? War das ein Plan? War das Zufall? Wie war der Weg? Jetzt gehen wir dem Ganzen auf den Grund.
Okay.
Und wir fangen an mit den Fakten. Geboren in München 1992, kam Klein Lea auf die Welt, ist in Ulm aufgewachsen und heute am Höhepunkt der Zirkuskarriere, weil Monte Carlo steht jetzt gerade aktuell, wo wir das hier aufnehmen, kurz bevor. Und damit, Lea, fangen wir an. Wir kommen zu deiner Folge. Wir beginnen mit Kapitel 1. Das haben wir genannt Träume einer Turnerin. Und damit übergebe ich und du darfst einfach mal erzählen, wie du als kleines Mädchen die Liebe zum Sport gefunden hast und was das Turnen für dich bedeutet.
Wow. Ja, ich glaube, einige Leute wissen, dass ich angefangen habe mit richtigen klassischen Geräteturnen. Ich war damals 5. Und ich bin dahin geschickt worden, weil ich mich voll viel bewegt habe und zum Zirkus wollte. Und meine Mutter gemeint hat, ja, das passt irgendwie für dich. Aber ich war damals auch schon ein bisschen überfordert damit. Also es waren hohe Ansprüche, die von vornherein gestellt worden sind. Ich hatte Talent, aber es war nicht leicht. Ich habe auch die ersten Male, glaube ich, voll geheult und habe mich gar nicht so richtig getraut dahin. Also es war schon irgendwie krass. Aber in kurzer Zeit habe ich mich dann daran gewöhnt. Und auch mit ganz jungem Alter habe ich schon 3, 4, 5, 6 Mal die Woche trainiert. Zusammen mit Tina.
Mit mir. Ja. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Es gibt noch so ein paar Momente, wo ich weiß, dass du da warst. Wo ich da war und du da warst. Und wir beide so einen Samtanzug anhatten. Und du kurze Haare hattest. Und wir waren am Sprung. Und ich hatte Angst. Ich hatte so Angst vor diesem Sprung, vor diesem Anlaufen. Und diesem, ich bin immer verweigert. Immer losgerannt verweigert. Und du bist einfach immer durchgezogen. Und ich war immer so, ich habe Angst. Ich möchte das nicht. Und Angst vorm Turnen kenne ich auch noch. Ja. Diese Turnhalle hat so gerochen.
Ja, den Geruch. Diesen
Geruch. Oh, wenn ich jetzt da noch reinlaufe, dieser Geruch, richtig Schweißentwicklung, wenn ich jetzt gerade schon dran denke. Diese Tür und dann ist dieses Braun drumrum.
Ja.
Krieg schweißige Finger. Ich weiß auch gar nicht warum.
Den Geruch kenne ich auch noch voll genau. Richtig krass. Aber ja, das war auf jeden Fall eine super markante Zeit und es war auch super wichtig. Und ich glaube, es hat auch bis heute alle Grundlagen gelegt für das, was ich dann später gemacht habe und was ich bis heute noch mache. Ich habe dann gewechselt. So, als ich 10, 11 Jahre war, zur Sport-Aerobic, was ja auch mega lustig ist, weil die Trainerin dafür ist Anke,
meine Mama.
Mutter, richtig krass, und habe das sehr lange Zeit gemacht. Und ich muss sagen, Sport für mich insgesamt hat mir mega viel Spaß gemacht. Also das Besserwerden in Sachen, dass man irgendwie seinem Körper vertraut, dass man Tricks lernt und in dem Zuge dann auch irgendwie Leute beeindrucken kann. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, gab es mal so eine Karnevalsparty. Da war ich, keine Ahnung, 7, 8. Und ich war auch sogar wahrscheinlich verkleidet als irgendwie Zirkusartistin, weil ich das immer machen wollte. Und ich konnte damals schon Schweizer Handstand. Das ist ja ein besonderer Trick. Man sitzt auf dem Boden und drückt sich dann aus dem Grätsch-Stütz
ja.
in den Handstand. Und ich konnte das damals schon. Und mein Bruder, der auch bei der Party war, hat gesagt, hey Lea, mach deinen coolen Trick. Die Leute werden es cool finden. Und hat er mich ermutigt, auf so eine kleine Bühne zu gehen und den Trick zu machen. Und die Leute fanden das mega toll. Und das habe ich irgendwie gehabt, als ich 6, 7 Jahre alt war. Und es hat mir, glaube ich, damals schon voll viel irgendwie gezeigt für die Zukunft und auch so ein bisschen den Weg gelegt. Und deswegen war für mich immer Sport gleichzeitig verbunden mit coolen Sachen können. Und coole Sachen können Leute beeindrucken. Und es hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und es hat mich begleitet, bis ich mein Abi gemacht habe.
Voll verrückt. Witzigerweise, du hast mir erzählt, dass du eigentlich schüchtern warst früher in der Schule.
Ja.
Weil wir haben ja die Schule nicht zusammen gemacht, sondern nur den Sport. Und für mich war dann immer, wir haben dann in der beide dann zu der Sportaerobik gewechselt. Ich kam dann nach dir dazu, also du warst vor mir dann da, dann habe ich länger geturnt, da bin ich ja dazu. Und für mich warst du immer in der Perspektive von, wow, Lea ist voll selbstbewusst, die kann ihr Zeug, die trainiert fleißig, die hat so ein voll das Ziel vor Augen, gut in der Schule, macht irgendwie Schule nebenher noch mit Training und alles so voll bam, bam, bam. Und eigentlich jetzt erst hast du mir gesagt, dass du in der Schule tendenziell eigentlich eher schüchtern warst.
Ja.
Finde ich voll krass.
Ich glaube, das hat sich gelegt so in der Pubertät, aber alles davor war ich mega schüchtern und auch vor Menschen zu reden, fand ich super stressig, zu telefonieren oder auch einfach nur, mir wurde gar nicht so viel zugetraut. Also die Leute dachten immer, ja, sie ist so voll schwach und klein und es hat sich dann gelegt durch das Turnen. Also es hat mir wirklich voll Kraft gegeben, also richtige Kraft, körperliche Kraft, mhm. aber halt auch Selbstbewusstsein. Und ja, dann in der Pubertät war ich dann super selbstbewusst und wusste eigentlich auch immer, was ich wollte. Und das hat sich eigentlich dann für den Rest des Lebens so weitergeführt.
Voll verrückt. Und auch vor allem finde ich krass, dieses ganze Zeitmanagement. Das muss man ja auch mal sehen. Zum Beispiel, ich habe das nicht auf die Kette bekommen mit Schule, Training und dann noch Lernen. Ich war einfach dann vielleicht auch ein bisschen mehr feiern. Aber ich fand immer bei dir, das weiß ich noch genau, so krass von, ich habe ein Jahr später Abi gemacht und als du Abi gemacht hast, war ich ja noch so in der 12. dann. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass du Abi geschrieben hast. Es war so, ja, wir waren im Training, morgen habe ich die und die Klausur. Und ich weiß noch genau, ich dachte, was, wann hat die denn gelernt? Ah ja, brauche ich ja nicht. Und ich war so, oh Gott, wenn ich Abi schreibe nächstes Jahr, ich muss fünf Wochen Pause machen und lernen. Das lief einfach so geschmeidig durch, als wäre nichts gewesen.
Ja, ich glaube, das Zeitmanagement, ich weiß gar nicht, wo ich das gelernt habe, aber ich hatte immer dieses Ding, ich hatte ganz oft nur eine Stunde Zeit, um meine Hausaufgaben zu machen, weil ich danach ins Training gegangen bin. Und dann hat sich irgendwie die Frage gar nicht gestellt, sondern man kommt nach Hause, man isst schnell was und dann hat man halt diese eine Stunde, dann muss man so viel wie möglich hinkriegen, weil wenn man es in der Zeit nicht schafft, dann muss man es halt abends nach dem Training machen.
Mhm.
Und deswegen war das immer super effizient. Ich habe auch oft irgendwie Karteikarten mitgenommen im Bus und bin auch halt, ja, ich habe das irgendwie wahrscheinlich, haben mich meine Eltern natürlich auch unterstützt in dem Ganzen, aber ich habe es auch irgendwie versucht, super effizient zu machen, sodass ich dann doch noch irgendwie Freizeit hatte. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe keine Zeit, sondern es war eigentlich alles hatte seinen Moment, alles hatte Platz und ich war auch mit Freunden weg. Jetzt vielleicht nicht so oft, aber es gab schon
auch. Du warst ja auch dabei, wir waren ja zusammen weg.
Ja,
also,
genau.
Du warst für mich überall und alles hat funktioniert. Und ich war so, hä? Wie geht das? Der war immer da. Ich bin da, Party hier, oh ja, Abi, Schule, Training. Und dann auch fand ich im Training extrem willensstark.
Ja.
Ich kann das, ich schaff das. War so ein Element, wirklich Thomas-Flanke. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Ciao, keine Chance, ne? Ich, keine Chance. Ich war auch eher der beweglichere Typ und du der kräftigere. Aber das war so ein Ding von, naja, das kann nicht viele Frauen. Doch, ich kann das. Lea war so, doch, ich kann das und ich mache das auch am Wettkampf auf jeden Fall. Ich mache auf jeden Fall dann die Thomas. Und wir waren alle so, krass, es war immer so völlig überzeugt, motiviert und dann aber auch wirklich bereit zu trainieren ohne Ende, bis ich es kann.
Das ist voll so krass. Wahr, dass du es sagst. Ich war immer sehr überzeugt von mir. Ich glaube, ich hatte damals auch eine Zeit lang ein Selbstwertgefühl, das war ein bisschen zu hoch. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen angepasst. Ich dachte wirklich, ich kann so alles, also ich kann irgendwie die ganze Welt verändern. Ich glaube, irgendwann wurde es dann realistischer. Aber ich wusste immer, dass man dafür trainieren muss und dass man es auch, also dass es nicht einfach so von nichts passiert, sondern dass man echt dafür Zeit reinstecken muss. Und es hat sich dann für immer weitergeführt. Also auch in der Zirkusschule war das genau das, dass man sagt, ich muss stark trainieren, um die Beste zu werden, sonst wird es nichts.
Voll. Damit kommen wir nämlich auch schon zum Kapitel 2, wo sich auch unsere beiden Wege dann getrennt haben. Wir nennen den der Sprung über den Atlantik. Mhm. Und zwar, wir machen den Übergang einmal kurz, der Moment dieses Castings. Ich kann mich noch erinnern, wie gesagt, du warst ein Jahr vor mir, also ich habe ein Jahr nach dir Abi gemacht. Und es hieß dann irgendwie so, ja, Lea geht jetzt in den Zirkus. Und ich weiß noch so, ich so, hey, ja, okay, der eine geht da studieren, die eine wollte Medizin studieren. Gut, Lea geht jetzt halt in den Zirkus, aber dass es dann in dem Moment die renommierteste Schule war auf der Welt, war, glaube ich, keinem klar. Und es war so, ja, es ist schon krass und sie trainiert da jetzt dafür, aber ich habe das nicht so ganz geblickt. Und plötzlich war dieser Tag gekommen und meine Mama, die Trainerin, hatte dann mit dir so einen Live-Chat, oh, jetzt ist die erste Phase und die zweite Phase. Und dieser Aufnahmetest war ja eigentlich schon krass, dass du den überhaupt da gemacht hast. Deswegen wäre jetzt die Frage, wie lief der ab? Wie war das für dich damals und wie schwierig war der wirklich eigentlich?
Also es war auf jeden Fall sehr schwer und es ist bis heute auch super schwer auf diese, das ist die National Circus School of Montreal oder École Nationale de Cirque auf Französisch, die Schule ist auch auf Französisch. Und man hat da eine Aufnahmeprüfung, die geht über 4 Tage und jeden Tag werden Sachen abgefragt und man wird dann auch rausgeschmissen. Das heißt, am ersten Tag ist wirklich Kraft und Beweglichkeit und wenn man das nicht hat, dann wird man rausgeschmissen und kommt nicht zum nächsten Tag. Und ich wusste viele von den Sachen, ich hatte mich gut erkundigt und deswegen wusste ich, dass ich auf jeden Fall bis zum 4. Tag durchkommen möchte. Und habe mich dann auch vorbereitet und war ganz oft früher im Training da und habe noch Krafttraining gemacht. Und
gar nicht mitbekommen.
Ja. Noch, man musste auch noch Bodentouren machen und alle
Zeitmanagement. Effektiv.
Wann hat sie das getan?
Wann hat sie das getan?
Und ich war damals mega aufgeregt, weil ich unbedingt auf die Schule wollte. Also mir war das wirklich super wichtig. Und gleichzeitig war ich aber auch irgendwie gelassen, weil ich wusste, ich habe mich gut vorbereitet. Also es war so eine Mischung aus beidem. Und am 3. Tag kann man eine Nummer vorführen. Da hatte ich meine Handstand-Equilibristik-Nummer. Das habe ich nämlich damals gemacht. Also im Prinzip am Handstand stehen und dann so verschiedene Positionen einnehmen. Das hatte ich vorbereitet und hatte ich den vorgeführt. Und es lief eigentlich auch ganz gut. Und am 4. Tag darf man dann verschiedene Sachen ausprobieren. Und die wollen gucken, wie schnell man auf Verbesserung reagiert. Das heißt, man macht Radwinde Flickflack und dann verbessern sie ein und dann macht man es nochmal und dann muss man halt gucken, wie man es verbessert hat. Und wenn man es gut verbessert hat, dann gab es halt viele Punkte. Und dass ich aufgenommen worden bin, habe ich eigentlich erst 2 Monate später erfahren. Also es war wirklich so eine ganz krasse, intensive Woche und dann ging es wieder nach Hause, wieder zurück, Abi schreiben und die ganzen normalen Sachen.
Davon habe ich nichts mitbekommen. Krass. Das ist so krass. Also ich wusste ja, das ist da und es wird gemacht und so, aber dass das so ein Moment eigentlich war, ja, hast du auch gar nicht so preisgegeben, fand ich. Also mir zumindest oder im Training zumindest nicht.
Ich glaube auch ganz viele Leute in Ulm insgesamt hatten auch gar nicht so richtig verstanden, was mein Traum war. Mhm. Also ich habe den Leuten erzählt, ich möchte Zirkusartistin werden und es wurde ganz stark belächelt und es war so, ja, Clown oder mit Elefanten, was willst du machen? Und es war einfach gar nicht klar, weil es hier ja auch gar nichts gibt. Also es gibt hier irgendwie so einen kleinen Weihnachtszirkus, aber eigentlich so richtig guten Zirkus gibt's hier nicht. Das heißt, die meisten Leute kennen das nicht. Das heißt, es war einfach auch gar nicht vorstellbar, was es eigentlich sein soll. Und deswegen konnte ich es auch nicht so gut dann erklären oder den Leuten erzählen, weil die es ja eh nicht verstanden haben. Das heißt, ich habe das dann so für mich gemacht in meiner Ecke und das hat für mich auch gepasst. Also ich fand es auch nicht schlimm, dass die Leute das nicht so richtig wussten. Das war auch so ein bisschen so, ich mache das jetzt und dann komme ich irgendwann wieder und dann werden sie schon sehen, wie das funktioniert hat.
Und so war es ja am Ende auch.
Ja.
Also extrem, extrem krass und extrem beeindruckend, dass das dann ja auch so geklappt hat am Ende. Ne? Also der, sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, allein zu sagen, ich bin hier in Ulm, in so einer kleinen Pupsstadt, und ich will Zirkusartistin werden und ich suche mir die beste Schule der Welt. Da gehe ich hin, das mache ich das Casting und dann wird es schon alles so. Eigentlich schon krass, rückblickend.
Ja, voll. Und vor allem hatte ich auch keinen anderen Plan. Also es war so, das ist die Schule, auf die ich möchte. Ich hatte kurz überlegt, wenn es nichts funktioniert, ob ich dann das ein Jahr drauf das nochmal versuchen würde. Das war so der einzige Ansatz, den ich hatte. Aber sonst war es wirklich, ich will auf die Schule. Das heißt, ich mache alles dafür und dann muss es auch klappen.
Ja, hat auch geklappt.
Hat auch geklappt.
Womit wir dann genau zu diesem Kapitel nämlich kommen von Lea springt über den Atlantik nach Montreal. Und ich sag mal, da war dann auch so ein Moment, wo wir uns dann so ein bisschen jeder seinen Weg gegangen ist.
Ja.
Wo wir hatten jetzt die Jugend zusammen, wir hatten die Schule zusammen, viel trainiert, Aerobic, auch Wettkämpfe gemacht, auch international dabei. Wir hatten da ja voll Power und war ja unser Ding. Trotz der ganzen Konkurrenz ja immer auch befreundet, was ich bis heute total schätze und richtig gut finde. Es gab nie irgendwie Konkurrenzkampf, sondern jeder hatte seinen Weg und so war es dann auch zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und du bist dann gegangen und ich kann mich nur noch erinnern, dass dann irgendwann so ein Video bei YouTube aufgetaucht ist.
Ja.
Ein Jahr später mit Francis schon.
Mhm.
Das war die erste Prüfung eurer ja, eures ersten Jahres, glaube ich, oder so war das dann.
Das war so eine kleine Nebenshow. Also es gab, wir mussten jedes Jahr 2 Nummern vorführen, intern an der Schule. Und es gab noch einmal so eine Talentshow, wo man sich so ein bisschen austoben konnte und was zeigen konnte, was man halt noch machen wollte. Und es war wirklich nur für intern gedacht. Und wir haben das Ganze halt gefilmt und dann online gestellt. Das war unsere erste Nummer zu zweit.
Und das Krasse war, warum dann gefühlt so, ich sag jetzt mal in meiner Wahrnehmung, halb Ulm ausgeflippt ist, weil auf dieser Bühne Lea mit diesem Typ sich küsst und alle waren so, und deine Haare waren kurz und irgendwie war das so eine voll powervolle Nummer, auch so ein bisschen mit diesem Gegensatz Mann, Frau und so ein bisschen flirty. Und Lea war davor so die athletische Turnerin, die Aerobic-Sportlerin, die nicht so tänzerisch war, sondern wirklich auf Kraftelemente und Thomas-Flanken. Und plötzlich kommt sie da nach einem Jahr Kanada auf YouTube und ist so, hey, ich bin hier, ich bin sexy und ich mache jetzt das und ich knutsche mit dem Rum. Und war alle so, was ist passiert?
Ja.
Was ist passiert? Also was ist vor allem mit dir persönlich passiert? Was hat das mit dir gemacht?
Ich glaube, ich bin in der Zeit erwachsen geworden. Also ich glaube, meine ganze Schulzeit über, ich bin gegangen, als ich 19 war, war ich halt, ja, Teenager, aber halt noch wirklich sehr jung. Und die 3 Jahre in Kanada bin ich erwachsen geworden. Da war ich in einer neuen Stadt, in einem neuen Land, in einer neuen Sprache. Das war alles auf Französisch. Mit neuen Menschen, die alle so waren wie ich. Also ich hatte da nicht das Gefühl, ich musste irgendwie was verstecken oder die Leute haben es nicht verstanden, sondern alle haben mich voll verstanden. Und habe ich Francis kennengelernt und wir haben uns super gut verstanden. Und er machte damals auch Sierad. Also wir machten beide als Hauptdisziplin Sierad. Er war ein Jahr weiter als ich. Und wir haben gedacht, hey, lass uns doch mal zusammen versuchen, wie es ist, zusammen in einem Rad. Das gab es damals noch gar nicht. Und wir haben das alles komplett selbst entwickelt. Und dann stand diese eine Show an, die war irgendwie ein paar Wochen später und haben wir überlegt, hey, lass uns doch mal was machen. Und wir hatten da Lust drauf, wir sind in der Zeit sehr viel auch weggegangen abends, wir waren dann meistens nur wir zwei, also wir sind alleine zu zweit weggegangen, was auch irgendwie sehr krass ist, aber war sehr, sehr schön. Und dann haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen von der Zeit und auch die Musik benutzt. Und dann war das halt
war so eine Drag-Queen-Musik, ne?
Genau, das war ja. So eine, von wem war denn das? Oh, weiß ich gar nicht, aber es war so eine Boom-Boom-Dance-Party-Musik. Mhm. Und wir haben da gesagt, hey, lass uns was flirty machen. Wir hatten da Lust drauf. Es war für uns beide auch so eine Art, uns hatte niemand so gesehen. Also so das, was ihr gesehen habt, auch in mir, also diese Frau, die dann auch so ein bisschen, ja, mehr flirty ist und sich auch ein bisschen mehr so zeigt, das hatte ich damals auch noch nicht so richtig gehabt. Das heißt, auch die Leute im Publikum fanden das so, wow, krass, die beiden gehen voll ab. Und wir haben gedacht, ja, die Nummer, die muss enden mit einem Kuss. Das ist so ein flirtiges Anmachen, das muss enden.
Und es war ein richtiger Kuss. Es war nicht ein Bussi oder so, es war ein richtiger Kuss.
Es war ein richtiger Kuss.
Und leidenschaftlich, alles mit dabei.
Alles war so geplant, weil wir halt auch ein bisschen gucken wollten, wie die Leute reagieren. Und es war cool, weil wir haben viel Technik drin gehabt. Das heißt, die Leute waren auch so, boah, wie cool, was die im Rad machen, das haben wir noch nie gesehen. Und gleichzeitig, boah, die 2, so haben wir die auch noch nie gesehen und haben damit halt so ein bisschen angeeckt und das war für uns perfekt, um das Ganze zu starten und einfach mal was auszuprobieren. Und wir wussten ja auch, das war jetzt nicht für die großen Bühnen der Welt gedacht, sondern das war wirklich für intern und haben danach versucht, das Ganze zu raffinieren und haben überlegt, okay, wie wollen wir denn uns eigentlich präsentieren, wie wollen wir unsere Nummer verkaufen, was würde funktionieren, worauf haben wir Lust und sind dann auf diese romantische Liebesgeschichte gekommen, die jetzt sehr viel, sagen wir mal, detaillierter ist, die ganzen, es ist nicht so, also das, da war ja Nightclub, boom, boom. Jetzt ist es wirklich wie so ein junges Liebespaar, was sich kennenlernt, was auch irgendwie sehr vorsichtig miteinander umgeht und es endet immer noch in einem Kuss, aber den Kuss kann man sich manchmal auch nur so erdenken. Es ist jetzt nicht so ein richtiges Rumgemache.
Ja, bevor wir zum nächsten Kapitel Sürat kommen, bleiben wir noch einmal bei Montreal. Wie war das denn dann für dich damals? Es war ja so der First Step Out quasi, so international, du gehst auf einen anderen Kontinent
ja. Mit
deinem Koffer. Also eigentlich hat diese ganze Kofferreise ja auch da begonnen. Wie war das so damals? Hattest du da Angst als 19-Jährige? Bist du da hingekommen und warst erstmal irgendwie auch mit der Sprache, Französisch, du sprichst ja Spanisch als zweite Muttersprache, aber Französisch ist ja auch neu.
Klar.
So der Moment von diesem, manche gehen halt nach Köln oder in andere Städte und du bist halt direkt mal komplett raus.
Ganz weit weg. Also ich hatte nicht so große Angst, so weit wegzugehen, weil ich mit meiner Familie, wir sind viel gereist. Mein Vater kommt aus Spanien, das heißt, es war schon, für mich war Europa schon sehr zu Hause. Und jetzt so weit zu fliegen war jetzt auch nicht, also klar, natürlich ist es nochmal ein Stückchen weiter, aber wir waren schon mal in Montreal gewesen mit der Familie. Ich hatte die Stadt schon mal gesehen. Ich war ja auch da gewesen zu den Aufnahmeprüfungen und ich kannte ein paar Leute, die auch an der Schule anfangen würden. Das heißt, man hatte schon so ein ganz grobes Netz. Und ich hatte in der Zeit gar keine Angst. Also ich war so, ich hatte so Lust, in die große Stadt zu gehen und weg aus Ulm und international. Und Französisch war für mich auch, ich hatte es an der Schule gehabt, das heißt, ich hatte gute Basics und es hat mir auch keine Angst gemacht. Das heißt, die ersten Monate waren anstrengend, weil man versteht einfach nicht so viel, aber dann irgendwann ging das. Und ich glaube, das Gefühl, an einem Ort zu sein, wo ich sein kann und wo wirklich so mein Zuhause ist, also so einfach vom Menschentyp, das hat überwogen. Also das war wichtiger, als irgendwie die U-Bahn zu kennen oder zu wissen, wie man nach Hause kommt. Und Angst hatte ich in der Zeit eigentlich auch sehr wenig. Also ich glaube, man ist auch, wenn man noch so jung ist, oft auch sehr naiv und denkt immer, ja, das wird alles schon, passen. Ja, genau. Und hatte es dann auch. Also ich hatte ja auch eine gute Situation. Ich hatte dann eine WG gefunden, weil ich schon Leute kannte an der Schule und die waren dann mit anderen Zirkusmenschen zusammen. Einige waren davon auch schon Leute, die gearbeitet haben. Das heißt, man konnte auch schon so ein bisschen sehen, wie das Leben danach sein würde. Die Schule hat das Visum organisiert. Das heißt, das ist ja auch ein Ding. Man muss ja einfach ein richtiges Visum, um da einreisen zu können und so. Aber das war dann doch recht verschult auch. Also auch die Schule, die einem da sehr unterstützt hat. Und dann hatte ich zum Glück auch meine Eltern, die mir finanziell geholfen haben, was natürlich auch geholfen hat, dass ich ja nicht irgendwie noch einen Job gebraucht habe oder so. Und dann hat es eigentlich voll gepasst. Also es war eigentlich voll natürlich. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal wieder nach Deutschland gekommen bin und dann so plötzlich wieder Deutsch gehört habe, da dachte ich so, boah, Deutsch. Also ich war da schon wirklich eingetaucht in eine andere Welt.
Dazu ein kleiner Running Gag. Wir hatten das über Jahre hinweg ja dann immer wieder sporadisch einmal im Jahr Kontakt, ja, und weniger und doch und irgendwann, das ist gar nicht so lange, ich glaube, während Corona hatten wir da wieder mehr Kontakt, ja, und da kommst du aber kein Deutsch mehr. Und ich war so, Lea, dieses Deutsch ist nicht grammatikalisch korrekt.
Sie sagt, Lea, du hast einen Akzent im Deutschen.
Ja, du hattest einen richtigen Akzent, ja, im Deutschen. War auch so oft, ja, so, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ich hab mir so, ja, wow, voll international girl am Start. Voll.
Aber die einzigen Menschen, mit denen ich in der Zeit auf Deutsch geredet habe, waren meine Mutter und mein Bruder. Mhm. Also es waren wirklich echt wenig und mein ganzes anderes Leben war auf Englisch und Französisch. Ist es mittlerweile immer noch, aber ich bin jetzt mehr in Deutschland. Ich mache jetzt auch Videos auf Deutsch. Das hilft natürlich dann auch mehr Deutsch zu reden. Und jetzt glaube ich, habe ich keinen Akzent mehr. Oh. Aber eine Zeit lang fand ich das auch krass, weil man ja auch seine Identität dann ein bisschen verliert. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine Identität gefunden, weil meine erste Identität ist wahrscheinlich Zirkusartistin. Aber die Identität, wo man herkommt, ist ja auch super wichtig. Und wenn man das verliert, dann denkt man so, boah, wer bin ich denn dann eigentlich ohne meine Sprache?
Mhm. Ja, ja, voll krass. Wo gehört man hin? Gehört man hin? Und damit kommen wir nun zu Kapitel 3, die Entdeckung des Syrats.
Ja.
Ich kann mich erinnern, das ist auch so, ich habe auch wieder so Fetzen, dass du mir erzählt hast damals, und das war auch wieder, kommt zum Selbstbewusstsein dazu, ja, die wollten dann, dass ich da so eine Stange da mache und da so Affen, ich weiß, es hat noch im Kopf, ist, wir haben das dann Affenhupf getauft, ob das jetzt fachlich korrekt ist oder nicht, lassen wir mal so stehen. Ja, so ein Affenhupf und dann musste ich da so rechts und links so Stangen springen und so. Hab mir nicht getaugt, wollte ich ändern, jetzt mache ich Syrat. Und ich war so, alles klar, renommierteste Schule der Welt, Lea hat halt keinen Bock auf Affenhupf, macht halt wieder was anderes. So. Es ist so, es sind diese Fetzen, die ich halt habe. Ne? Ja. Du kannst jetzt erzählen, wie das für dich damals war.
Ja.
Aber einfach extrem beeindruckend, dieses, ich will das so haben, ich habe das, mein Traum. Und wenn der Traum sich nicht gut anfühlt, mache ich es anders. Und deswegen mache ich jetzt Syr. Und jetzt habe ich noch einen Duo-Partner gefunden und jetzt machen wir ein Duo-Syr. Das gibt's überhaupt nicht auf der Welt, aber das machen wir jetzt einfach so. Und damit beginnen wir mit der Geschichte. Ja, wie kam das eigentlich, dass du jetzt Syrat machst?
Es ist voll schön, das von außen so zu sehen, weil man kennt ja natürlich nur seine eigene Version. Und die war schon ein bisschen schwerer, als es von außen aussieht.
Das klang jetzt einfach.
Es klang ganz einfach. Easy. Aber das ist schon richtig. Also ich bin aufgenommen worden an der Schule mit einer Disziplin, die nennt sich Chinese Pole. Das ist ein bisschen wie Pole Dance. Also es ist mit einer Stange, aber die ist mit so einem Gummi umwickelt und man macht da so akrobatische Übungen. Und der Hupfnupf vom Fall ist manchmal ein bisschen aus, wie wenn so ein Affe an so einer Palme hochklettert. Und ich habe damit angefangen und es hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Also es war irgendwie, ich war da drin gut und ich konnte das auch, aber einfach der Spaß war nicht da. Und dann weiß ich noch, hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter und ich habe ihr erzählt, boah, wir sind ja in der Schule und wir haben Tanzen und wir haben Krafttraining und Handstand und alles ist so toll und sie war so, boah, richtig schön. Und dann hat sie gesagt, was ist das Fach, was dir am wenigsten Spaß macht? Hm. Und dann habe ich so überlegt und dann so, ja, keine Ahnung, eigentlich ist alles voll toll und habe ihr dann irgendwie gesagt, ja, nee, alles ist mega. Und dann haben wir aber aufgelegt und danach habe ich überlegt, damn. Das, was mir am wenigsten Spaß macht, ist meine Hauptdisziplin, in der ich dann ja auch dann Karriere machen soll und so. Also war voll die gute Frage von ihr. Und dann habe ich gemerkt, okay, das muss ich ändern. Und zur gleichen Zeit hatten wir so die ersten Wochen so eine Ausprobierphase, wo wir verschiedene Sachen ausprobieren konnten. Und unter anderem gab es da das Syrat. Und ich habe es geschafft, wir hatten 2 Wochen Zeit, ich habe es geschafft, in den 2 Wochen mich zu drehen. Das heißt Waltz, das ist im Prinzip die Basisbewegung in diesem Rad. Mhm. Davor kann man eigentlich nicht richtig was machen. Und es war recht schnell, ich habe es recht schnell gelernt. Und mir hat es voll Spaß gemacht und ich fand es auch voll schön. Und es war so, boah, darauf habe ich irgendwie mehr Bock. Und dann habe ich angefragt an der Schule, ob ich wechseln kann. Und sowas machen die sehr, sehr, sehr ungern, weil sie eigentlich jemanden nehmen für das Potenzial, was er in der Disziplin hat. Aber in diesem Fall, weil ich ja ganz neu angefangen habe mit Chinese Pole, haben sie gesagt, okay, ganz neu mit Chinese Pole oder ganz neu mit Zür ist wahrscheinlich ähnlich. Und dann haben sie mich wechseln lassen.
Voll krass eigentlich.
Ja, richtig
also
krass.
Das finde ich, stell dir vor, die hätten es nicht gemacht, dann wärst du an einer ganz anderen Stelle jetzt wahrscheinlich.
Dann wäre ich ganz woanders. Ich weiß immer nicht, ich denke mir immer, also alle Wege sind ja führen irgendwo hin. Also vielleicht wäre es auch eine super Karriere gewesen und hätte irgendwie was anderes gebracht. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt schlechter gewesen wäre. Ich glaube, es wäre
anders.
Anders gewesen.
Komplett anders,
genau.
Ja.
Was ja auch sehr lustig ist, wenn man ganz kurz so nach vorne springt, als ich bei Lucia war beim Cirque du Soleil, habe ich ja Pole Dance gelernt. Und das habe ich auch sehr, sehr schnell gelernt. Und das heißt, dieses Talent für so eine Stange,
haben die dich richtig eingeschätzt?
Genau, die haben mich richtig eingeschätzt. Das ist schon, das muss man schon sagen, das glaube ich, können die auch gut und deswegen ist es halt auch eine gute Schule. Aber mit Zür war ich viel, viel zufriedener. Das war richtig schön und Francis hat das halt auch schon gemacht. Und wir haben uns kennengelernt wirklich, weil wir unsere Stunden zusammen hatten. Der Unterricht dort ist auch mega privat. Also ich hatte ganz viele Stunden alleine mit dem Trainer oder zu zweit mit dem Trainer. Also wirklich sehr, sehr exklusiv. Und dann musste ich mein erstes Rad kaufen. Und dann hat mein Trainer mir gesagt, ja, dann sprech doch mal mit Francis, der hat sich gerade ein Rad gekauft. Und dann haben wir uns so kennengelernt und er war mega schüchtern. Francis war so schüchtern, richtig süß, der hat sich kaum getraut und er konnte auch ganz schlecht Englisch zu der Zeit. Und ich konnte halt nur ein bisschen Französisch und wir haben uns da so ganz vorsichtig gefunden und es war wirklich schön. Wir haben uns angefreundet, haben wir angefangen, das Duo zu entwickeln, hatten da diese erste Show und dann haben wir irgendwann gemerkt, hey, es gibt volles Potenzial, weil es das noch gar nicht gibt. Mhm. Und Zirkus, so wie alle Branchen, suchen immer wieder Neuigkeiten und Sachen, die man halt noch nie gesehen hat. Und wir hatten ganz gutes Feedback bekommen für die Sachen, die wir entwickelt hatten, aber hatten da nicht so große Unterstützung von der Schule. Die Schule wollten wirklich, dass wir Solisten bleiben, dass wir unsere eigenen Sachen machen. Und das haben wir dann auch dann so gemacht. Also wir haben beide die Schule beendet als Solo, er ein Jahr vor mir. Und haben das Duo nebenher entwickelt. Und auch wirklich, als ich von der Schule gegangen bin, habe ich ein ganzes Jahr lang als Solistin gearbeitet.
Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht.
Das war das Secopolis, diese erste Show, mit der ich auf der ganzen Welt war. Da war ich im Solo. Und er war auch im Solo in verschiedenen Shows. Und unser erster großer Breakthrough zusammen im Duo und auch unser erster Vertrag war dieses Cirque du Demain Festival in Paris 2015.
Wo ihr auch einen Preis gewonnen habt.
Genau.
Krass. Genau. Und das muss man ja auch schon nochmal dazu sagen, ne? Das ist ja heute gar nicht mehr so vielen bewusst, dass ihr wart eine der Ersten oder sogar die Ersten, die das zu zweit gemacht haben, oder?
Ja, also es gab es in der Show Corteo, war ganz am Ende so eine Gruppennummer, da gab es so ein kleines Duo und es ist auch schon mal ein richtiges Duo entwickelt worden, auch von dem, der, also eigentlich, da haben wir noch gar nicht gesagt, das Zierrad heißt Zierrad, weil ein Herr Zier, ein Daniel Zier, das erfunden hat, der hat es selbst entwickelt. Der wollte eigentlich nur gucken, was man mit so einem Rad machen kann an Manipulation und hat dann dieses Waltzing, dieses Drehen entwickelt. Und er hatte mal ein Duo auch gebaut und kreiert, aber die haben das nie gezeigt. Also das haben sie irgendwie versucht und dann hatten sie eine Nummer, die sie aber nie gezeigt haben. Und deswegen.
Also wart ihr die Ersten? Die Ersten offiziell, das ist schon, muss man mal sehen, auf der ganzen Welt.
Ja.
Das ist einem jetzt schon gar nicht mehr so bewusst, aber es ist eigentlich schon extrem krass stark. Also
ja, das ist schon was Besonderes. Und es dann bei so einem Zirkusfestival zu präsentieren, ist natürlich, hilft ganz stark, damit die Leute auch sehen, dass man der Erste ist. Weil sonst, wie diese andere Nummer, die, wenn es irgendwo eine Nummer gibt, die nie gespielt wird, die kann man ja nicht erkennen. Also die kannst du nicht anerkennen als erste Nummer, sondern du musst es irgendwo gezeigt haben und dann irgendwie von anderen Leuten gesehen werden. Und es war bei Cirque du Demain das erste Mal. Und jetzt im Januar fahren wir nach Monte Carlo zu dem Zirkusfestival und da gab es Zürat als Duo auch noch nie.
Krass.
Das heißt, mittlerweile gibt es ein paar Leute, die das machen. Viele Nummern gibt es immer noch nicht. Aber ich glaube, wenn man Duo, Zür, also ans Duo, Zür denkt, dann denkt man halt an uns.
Voll stark.
Ja.
Das muss man sich erstmal wieder vor Augen führen, wie krass das eigentlich ist.
Das stimmt.
Also da kannst du echt stolz drauf sein. Ja. Richtig toll.
Dankeschön.
Und damit können wir nämlich auch super überleiten zu unserem vierten Kapitel, auf den größten Bühnen der Welt, weil das war ja eigentlich der, sag ich mal, Kickstart in deine Karriere, bevor dieses ganze Social Media überhaupt angefangen hat. Also du warst ja eigentlich schon ganz oben angekommen im Zirkusleben, bevor du jetzt überhaupt in Deutschland bekannt geworden bist oder überhaupt eine Reichweite auf Social Media bekommen hast. Also
stimmt.
Du bist ja eigentlich schon erfolgreich gewesen und hast dann halt eine neue Schiene mit Social Media angefangen.
Ja.
Deswegen, das sollten wir jetzt auch einmal nämlich zusammenfassen auf die größten Bühnen der Welt. Welche waren das denn? Und wie hat sich das, also was waren so deine Highlights vor allem? Weil wenn wir jetzt drüber reden, wo du überall warst, dauert es glaube ich noch eine Stunde. Deswegen würde ich jetzt sagen, versuch mal so die Best Moments, größten Bühnen, wo du sagst, das waren so echt Karriere-Dinger, die waren das Beste.
Also insgesamt war natürlich alles mega. Also auch überhaupt diesen Job machen zu dürfen, war richtig krass. Deswegen war es, wenn man aus der Schule rauskommt, das erste Mal vor Leuten zu stehen, richtig, war überwältigend. Und ich hatte richtig Glück, weil ich meinen ersten Job, der hieß Circopolis, so hieß die Show von Cirque Loise. Das ist eine kanadische Company, nicht so groß, kenne ich Leute wahrscheinlich nicht. Aber wir haben damit eine ganze Welttour gemacht. Und deswegen hatte ich ganz viele Shows schon von vornherein, die vor mir standen, weil ganz viele Leute kommen von der Schule und haben erstmal keine Jobs. Und da hatte ich echt Glück. Wieder Glück, hat wieder gepasst, die Disziplin, sie suchten genau das, mein Profil. Und eine der ersten Shows überhaupt mit dieser Show war im Sydney Opera House.
Krass.
In Australien.
Das kennt man.
Das kennt man.
Oh.
Und da weiß ich noch, da habe ich mit dem anderen Artisten geredet, der den Job schon gemacht hat seit fast 20 Jahren. Und der meinte, boah, wie unfair. Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, da jetzt hinzukommen. Das ist für mich riesig. Und du kommst halt gerade aus der Schule und das ist dein erster Job.
Und zack.
Ja,
ja, krass.
Und das hat mir aber auch nochmal geholfen, dass er mir das gesagt hat, weil für mich war alles neu. Also man fängt an zu arbeiten und dann, boah, ist man hier und da und dann ist ja alles krass. Also im Sydney Opera House, wir sind da hingeflogen, das war schon mit 2 Tage Fliegen, weil ich kam ja aus Kanada, also es war echt weit. Dann hatten wir ein Hotelzimmer, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es natürlich ganz oft verbunden ist. Also die Shows werden verkauft an ein Theater und das Theater stellt dann die Hotelzimmer. Mhm. Und im Sydney Opera House spielen ja nur die besten Shows der Welt. Das heißt, wir hatten krasse Hotelzimmer mit Sicht über ganz Sydney und krass. Das war richtig krass. Und dann bist du da irgendwie 23 und denkst du so, was für ein Leben. Also wie geil, ich darf das machen, was mir am meisten Spaß macht, vor Menschen stehen. Ich bin in Australien, also die meisten Leute haben Lust, irgendwann in Australien zu sein.
Australien, ja,
genau. Die wenigsten Leute aus Deutschland fahren mal nach Australien. Und dann in so einem krassen Hotelzimmer mit so einem Lifestyle, wo du abends nach der Show wollt ihr noch Champagner und weißt du, so richtig krass. Und du wirst dafür noch bezahlt.
Ja.
Also so
Traum.
Boah, richtig. Ja. Und deswegen war für mich die Show mega, weil ich habe in der Zeit wirklich gelernt, wie man auf der Bühne steht.
Mhm.
Aber das braucht auch Zeit. Also in der Schule lernst du halt die ganzen Tricks und die ganzen Skills, aber Bühnenpräsenz, dafür brauchst du eine Bühne. Und die anderen Artisten waren einiges älter als ich. Das heißt, die haben mir ganz viel auch gezeigt und Tricks gegeben und so. Und das war für mich super wichtig auch, um da alleine mal zu wissen, wer bin ich auf der Bühne alleine.
Mhm.
Und dann ein Jahr später habe ich angefangen mit Francis zu arbeiten.
Mhm.
Wir waren auch in ganz vielen Orten, aber ich glaube, das Besonderste war das Moulin Rouge in Paris, wo wir auch wirklich Zeit hatten, über fast 2 Jahre jeden Abend auf der Bühne zu stehen und uns kennenzulernen und zu wissen, wer sind wir auf der Bühne, was können wir Besonderes zeigen, wie kann man die Nummer noch verbessern, wir haben an neuen Kostümen gearbeitet, neue Musik, also ganz viele verschiedene Sachen. Und nach den 2 Jahren haben wir viel internationalere Sachen gespielt.
Mhm.
Also wir waren ja auf der ganzen Welt, in Japan, Südamerika, also wie man sich so vorstellen kann.
Waren es alle Kontinente?
Alle außer Afrika.
Ja, krass. Dann hast du noch was vor dir.
Habe ich noch was vor mir.
Immerhin gibt es noch Ziele.
Ja.
Aber nochmal zurück, du warst quasi Sydney Operas alleine gemacht.
Ja.
Aber weißt du, warum die dich genommen haben? Also warst du schon als Solo-Künstlerin, sag ich mal, so gut oder war es einfach Glück, dass du da durchgerutscht bist?
Das war so eine Mischung. Also Sierra damals gab es auch noch nicht so viel für Frauen.
Mhm.
Also es gab viele Männer, die es gemacht haben, aber Solo-Frauen gab es nicht so viele. Und die Show eine Artistin hatte die ursprüngliche Creation gemacht von der Show und die suchten genau dieses Profil. Lustigerweise habe ich die heißt Angie, die habe ich in vielen Verträgen ersetzt. Also die war auch die erste in Lucia beim Cirque du Soleil.
Cool.
Ist gegangen und dann bin ich gekommen. Also es ist manchmal auch so im Zirkus, dass du halt ein bestimmten Profil hast von dem Typ von Disziplin, Typ von Mensch und dass man halt eine neue Show kreiert auf dieser Basis und wenn die Person dann die Show verlässt, dann sucht man halt was Ähnliches und da ist es auch manchmal so ein bisschen, was ist gerade in Mode, was passt gerade, was sucht man gerade, was dann auch irgendwie helfen kann.
Mhm. Hast du in dem Moment schon geblickt, dass sich gerade eigentlich dein Traum erfüllt oder ist es jetzt rückblickend natürlich so, wow, aber oder warst du so, ich habe es geschafft? Also gab es den Moment, weil eigentlich war ja, wir sind bei Lea, 16, 17, Aerobic, will Zirkus machen, schafft den auf, die Aufnahmeprüfung und 3 Jahre später bist du dann da gebucht in so einem Hotel. Also checkt man das?
Man checkt das, glaube ich, erst im Nachhinein.
Mhm.
Und man checkt es ganz stark von der Reaktion von anderen Leuten. Also ich kann mich auch noch erinnern, mit der gleichen Show waren wir in Mulhouse, in der Nähe von Deutschland. Da waren auch einige Freunde von der Schulzeit da, die ich auch lange nicht gesehen hatte. Und auch mein Vater hat mich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen.
Mhm.
Und da hat man halt gemerkt, die Reaktion von den Leuten, die so, boah, die waren so, was, wie krass und wie toll und das haben wir uns gar nicht so vorgestellt, dass du gesagt hast, Zirkus. Und ich glaube, diesen Spiegel, das war für mich schon wichtig, den auch nochmal zu haben, weil du ja schon sonst, ihr macht es einfach jeden Tag weiter und du musst irgendwann mal anhalten und sagen, hey, guck mal, was ich schon alles geschafft habe.
Ja, ja, voll. Weil das ist ja, also eigentlich schon damals ja krass und das geht ja noch weiter. Weil ich zum Beispiel habe noch im Kopf, dass du ab dem Moment, wo du wirklich aus der Schule draußen warst und wir hatten ja immer so einmal im Jahr, haben wir uns eigentlich schon so eine Tradition gehabt, dass wir uns gesehen haben, Weihnachten immer so irgendwie rum, wenn du da warst, haben wir einen Kaffee getrunken und du hast erzählt und es war immer so, boah, krass, dass du ja eigentlich schon ab dem Moment, wo du selbstständig warst, ausgebucht warst, gefühlt für mich. So, es gab, es war, es, das Rad hat sich gedreht, da, da, da und dann hier und dann das und dann da und die und neue Leute und die Personen kennengelernt und da hingezogen und mit Francis und so.
Ja, es war auch wirklich so. Also ich glaube, da ist eine Mischung aus Glück und auch eine Mischung aus, wie stark man auch da dran arbeitet. Man vergisst, glaube ich, oft als Artist, man muss sehr gut sein auf der Bühne und eine gute Show verkaufen, aber man muss die auch verkaufen. Also man muss auch Theater anschreiben, man muss Produktion anschreiben, man muss sagen, hallo, hier bin ich bin Lea, ich bin gut, buch mich. Ich glaube, das muss man auch machen. Wir hatten natürlich Glück mit diesem ersten Zirkusfestival, was wir gemacht haben. Ein Festival muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Plattform, wo man seine Nummer zeigt und dann kommen ganz viele Booker und gucken sich das an. Und man kann da Preise gewinnen. Das heißt, wenn man einen Preis gewinnt, dann ist man eine besonders gute Nummer. Aber vor allem geht es darum, gesehen zu werden. Und dann lernst du ganz viele Leute kennen. Und denen muss er halt regelmäßig sagen, hey, hallo, mich gibt's noch und ich war schon hier, vielleicht habt ihr mich mal hier gesehen. Und ich glaube, viele Artisten machen das nicht. Das heißt, da hatten wir, glaube ich, so einen kleinen Vorsprung, dass wir gesagt haben, hey, lass uns wirklich auch auf Leute zugehen. Und wir hatten halt diesen großen Alleinstellungsmerkmal. Also das ist halt schon, wenn du was machst, was sonst niemand macht. Also ich hatte sowohl Zierat als Frau, was damals halt noch ganz selten war, und dann ultra selten war das Duo, dann ist es halt viel leichter, dich zu verkaufen, als wenn du was machst, was viele Leute machen.
Klar, Konkurrenz lebt zwar das Geschäft, aber wenn man keine hat, ist auch nicht schlecht.
Genau.
Apropos, was ein Übergang, Konkurrenz.
Ah.
Wir kommen zum nächsten Kapitel und zwar heißt das Gold für Spanien. Weil Lea ist ja nicht nur renommierte Zirkusartistin, sondern seit diesem Jahr auch Weltmeisterin im Cirque.
Richtig.
Überkrass. Einfach wieder zurück zu den Wurzeln quasi.
Ja.
Ich weiß noch, du hast mir mal gesagt, also Wettkämpfe sind für mich ja gar nichts. Dieses Gegeneinander antreten, also auf gar keinen Fall. Ich kann das von früher, ja, das war okay. Aber ich lieb's, auf der Bühne zu stehen, den Applaus. Ich kann da machen, wie ich will. Ich habe da keinen Druck. Ich habe da keine so ein Reglement. Was ist das denn? Und immer so streng. Und ja, plötzlich hieß es dann, ich mache jetzt einen Wettkampf. Und Sina, ich bereite mich jetzt auf die WM vor. Wir brauchen jetzt Sponsoren. Es wird nämlich mega teuer. Und ich bin da jetzt mit dem Hauke unterwegs und ab dafür. So. Das ist wieder meine Wahrnehmung. Ich gebe zurück. Du darfst es erzählen, wie es dazu kam.
Ja, richtig lustig. Also du hast absolut recht. Ich wurde schon mal angeschrieben, als ich noch an der Zirkusschule war, wo sie angefangen haben, Cirque auch als Sport anzubieten. Eine richtige, also im Prinzip mit der ganzen Rhönrad-Truppe haben die das mit verbunden. Rhönrad hat sich gesagt, hey, wir nehmen Cirque bei uns auf. Sieht ein bisschen aus, wie was wir machen. Lass uns ein Reglement schreiben. Die haben es gemacht zusammen mit dem Zirkus. Also es wurde auch richtig gut und groß auf die Beine gestellt. Und die brauchten natürlich Leute, die dann mitmachen. Und dann war ich so, ja, nee, also wieso würde ich denn bei einem Wettkampf mitmachen? Also ich mache hier Kunst, ich habe hier was zu zeigen mit Emotionen und ich möchte auch nicht mich bei anderen Leuten messen. Ich bin nicht besser oder schlechter als jemand anderes, es ist immer anders. War so, nee, auf keinen Fall. Tief in mir gab es so einen kleinen Punkt, wo ich dachte, ich gehe da auch nicht hin, weil ich nicht gewinnen werde. Also ich wusste, dass die viele Frauen, gerade in Deutschland, die Rhönrad ganz lange Zeit gemacht haben, dann mit Cirque angefangen haben, die hatten einen Vorteil in einigen von den Elementen. Das ist jetzt ein bisschen detailliert, aber wenn man das Cirque-Rad nimmt wie so einen großen Ring, wo man so ein Rad mitmacht und man dreht sich so in so eine Radform, ist es sehr ähnlich wie im Rhönrad und man kann da viele Sachen einfach sehr schnell lernen und das konnte ich damals nicht so gut. Und ich dachte, es ist ja noch peinlicher, wenn ich da hingehe als professionelle Zirkusartistin und dann verliere gegen irgendeine Turnerin.
Ja.
Deswegen war es so für mich so, never. Und reingerutscht bin ich da, wie du gerade gesagt hast, über Hauke, den ich kennengelernt habe, der mir weiterhelfen konnte als Coach. Ich wollte neue Technik lernen, ich wollte neue Elemente lernen und dachte, hey, wieso nicht das mal ausprobieren in der Sportszene? Und er hat mich überredet und hat gesagt, hier sind die Weltmeisterschaften, mach da doch mal mit. Und es hat natürlich ein bisschen gedauert. Also er hat mir das erzählt und dann dachte ich so, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Aber ich hatte schon so gemerkt, für mich funktioniert es richtig gut, wenn ich ein Ziel habe. Also wenn ich ein Ziel habe und irgendwie das erreichen möchte, dann arbeite ich einfach besser und bin dann wieder so produktiv wie damals in der Schule. Und dann habe ich mir das ganze Reglement angeguckt und habe dann so ein bisschen gemerkt, no, mit ein bisschen Training habe ich vielleicht eine Chance. Und aus dem bisschen Training wurde dann sehr viel Training, weil ich mir dann auch gesagt habe, hey, wenn ich da mitmache, dann muss es auch richtig gut werden. Ich hatte es dann ja auch irgendwann angekündigt auf den sozialen Netzwerken und dann dachte ich so, da war der Druck noch viel stärker. Und der Druck war nur von mir. Also niemand, glaube ich, hätte erwartet, dass ich da gewinnen muss oder dass es irgendwie, dass ich eine besondere Performance hätte machen müssen. Es war wirklich nur, ich für mich möchte Sachen gut machen. Und wenn ich das ankündige, dann ist es noch wichtiger, dass ich es gut mache. Und dann habe ich sehr, sehr viele Stunden, während wir wieder zurück im Moulin Rouge in Paris waren, abends nach den Shows noch trainiert und es war echt anstrengend und ich war alleine und es war viel. Aber es war genug, dass als ich dann dahin gefahren bin, ich wirklich gewonnen habe. Und jetzt bin ich
Weltmeisterin. Du bist eine Weltmeisterin.
Ich bin eine Weltmeisterin. Ja.
Ich weiß noch damals, ich saß im Urlaub, habe mir diesen Livestream reingezogen und das war so krass, wie diese Community, dieser ganze Livestream war voll mit Lea-Fans. Wann kommt Lea? Dann gab es schon Trinkspiele von wie war das, wenn irgendwer reinkam und gefragt hat, wann Lea kommt dieses Jahr, alle anderen, ja, immer wenn nochmal einer fragt, dann trinken wir einen kurzen Haha, weil irgendwie diese Zeitplanung von diesem Wettkampf so hinten dran hing, dass man halt irgendwie nicht wusste, wann du drankommst und irgendwie hat man dann so gewartet und dieser ganze Chat, ich glaube, dieses Sur-WM hatte noch nie so viel Chat-Interaktion in YouTube wie an diesem Wettkampf und an diesem Tag.
Richtig krass.
Und ja, weil du warst nämlich noch in der ersten Runde in diesem Technical Program, nicht, was so Vierte oder so.
Ja.
Und wir haben ja noch gesprochen und meintest so, ja, ich weiß nicht, jetzt lassen wir mal hier ganz tief stapeln, wenn es eine Medaille wird. Und ich war schon so, Lea, wenn dann Weltmeister, haha, so ein bisschen gejoked. Wir wussten ja auch überhaupt nicht, was, man hatte keine Ahnung, man konnte sich einschätzen, du warst nie auf einem Wettkampf. Es war ja alles so, ich hatte ja auch keine Erwartung. Ich dachte mir so, hey, die rockt da eh. Und dann kam diese Kürnummer. Und es war einfach so eine schöne, harmonische Nummer, wo man auch Gänsehaut hatte irgendwie. Ich fand, das war auch so voll emotional. Und dann wusste aber immer noch keiner, auch danach nicht, ja was, wie gehen denn die Punkte überhaupt? Man hatte ja wirklich gar keinen Plan. Plötzlich kam ein Foto, ja, ich bin Weltmeisterin. Ich so, was?
Ja, ja, es war richtig krass.
Voll verrückt.
Es war richtig krass, was auch super lustig war. Wir hatten ja davor geredet und du hast gemeint, ich bin im Urlaub, aber ich gucke mir den Livestream an. Und wenn du gewinnst, dann schicke ich direkt eine Pressemitteilung. Du warst so, du musst gewinnen. Und wir hatten noch überlegt, ja, Medaille wäre schon cool. Aber ich habe auch gesagt, hey, ich weiß nicht, gar keine Ahnung. Ja. Und du warst auch die erste Person, der ich geschrieben habe.
Echt?
Als ich das Ergebnis hatte, war ich so, was, Sina?
Ja, es war so krass.
Richtig verrückt.
Es war so krass.
Ja.
Es war auch schlimm, es war der Deal, weil ich habe eigentlich Urlaub.
Ja.
Nur wenn du gewinnst, schreibe ich eine Pressemitteilung. Und ich so, ja, okay, shit, it, Laptop her. Aber es ging ja auch dann natürlich durch die Presse, weil es ja auch, klar, war nicht Deutschland, das ist ein anderes Thema, das besprechen wir an einem anderen Punkt mal, aber am Ende bist du halt einfach Weltmeisterin.
Ja.
So. Das ist krass.
Wer hätte
das gedacht?
Und es ist ein kleiner Sport. Es ist immer noch, also die Regeln muss man erstmal noch richtig verstehen und es ist alles noch sehr klein. Aber ich glaube auch, was schön war, ist, dass ich ganz viele Menschen mitgebracht habe. Also jetzt gerade Livestream und jetzt auch sonst auf Social Media, dass ich auch gerade merke, wie der Sport sich auch verändert, weil es einfach so viele Leute das gesehen haben und dass voll viele Leute auch begeistert sind davon.
Voll.
Und das finde ich auch schön. Also dass ich auch, weil der ursprüngliche Plan war, natürlich ist es eine Challenge für mich und ich möchte einfach gucken, was ich noch lernen kann in so kurzer Zeit. Aber es war auch dem Sport nochmal ein anderes Gesicht zu zeigen und jemand zu sein, der aus dem Zirkus kommt, der ein bisschen mehr Kunst damit reinbringt, war schon auch interessant, glaube ich, für den Sport. Und dann gleichzeitig das aber jetzt an so viele Leute zu zeigen, ist natürlich jetzt auch, in 2 Jahren ist die nächste WM in Göttingen.
Amtierend.
Amtierend.
Heim-WM.
Na, ich habe schon gesagt, dass ich wieder mitmache.
Also ja,
das,
ja.
Ja, okay. Ich glaube, es ist schon wichtig, den Titel einmal
zu verteidigen. Na klar, das muss man schon machen.
Und ja, da freue ich mich halt. Also ich glaube, das wird richtig groß dann auch werden.
Ja, ja, ey, die Überleitungen laufen hier wie geplant. Apropos Leute mitreißen, wir kommen zum letzten Kapitel, das sich nennt die digitale Manege. Und dafür, und das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, müssen wir einmal zurückspringen in die Corona-Phase, wo du ja auch, das hatten wir ja noch gar nicht, neben Weltmeisterschaften und Sydney Opera House und was, Moulin Rouge, Cirque du Soleil. Du hast es geschafft und ich weiß noch genau, wo du dann angerufen hast und meinte, Sina, es passiert gerade so was Krasses. Es ist was so Krasses passiert. Ich glaube, die nehmen mich. Ich glaube, ich gehe zum Cirque du Soleil und ich muss jetzt in so eine vierwöchige Camp-Phase und die messen jetzt mein Body und scheiße, ich muss so einen Fitness-Test machen. Keine Ahnung, ob ich den schaffe. So, ne, zurückspulen zu eigentlich gerade Weltmeisterin. Das war aber ein paar Jahre davor. Ja. Oh Gott. Und ja, das wäre ja krass. Und dann war anderthalb Jahre Europa-Tour mit dem Cirque du Soleil während der Corona-Zeit. Und da hat dann auch Social Media angefangen.
Genau.
Und deswegen kommen wir eigentlich zum Thema, ja, Cirque du Soleil würde ich trotzdem jetzt nochmal einmal mitnehmen. Wie war das für dich damals?
Ich glaube, Cirque du Soleil war auch wieder so ein Riesenspiegel. Also es war ein Kindheitstraum, das wollte ich schon immer machen, weil es einfach auch der bekannteste Zirkus der Welt ist, der bekannteste moderne Zirkus ohne Tiere, also mehr Theaterproduktion mit Live-Musik, also einfach ein anderes Konzept. Und dass ich das mal irgendwann machen würde, war irgendwie klar, aber dass es dann schon war und dann auch direkt nach Corona, also es war wirklich so 2 Jahre lang nichts gemacht und dann haben wir angefangen, als noch der Übergang war, also es war schon auch noch mit Masken und es war auch nicht so leicht dann irgendwie zu performen, also von nichts auf dann 100% war schon richtig, richtig krass. Und ja, die hatten auch wieder so einen Fitness-Test, wo die halt checken wollen, dass du halt fit bist. Aber nach 2 Jahren nichts gemacht, war ich auch so, oh Gott, ging. Hat alles funktioniert. Richtig Muskelkater danach, aber hat funktioniert. Und dann war es Europa-Tour. Und es war mein Traum, aber es war auch von außen das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Leute haben richtig verstanden, was ich mache. Und haben so gesagt, so, boah, jetzt hast du es geschafft. Wobei ich ja schon seit Jahren die gleichen Sachen gemacht habe. Also ich hatte es davor auch schon geschafft, aber von außen war es nochmal ein
richtig... Es wurde plötzlich berichtet. Ja. Wir hatten diesen Medienaufhänger, dieses, klar, ist hier auf irgendeiner internationalen Produktion und ist nicht greifbar. Und Cirque du Soleil ist halt, oder war man. Halt der erste greifbare Punkt. Und es war ja auch die Pressemitteilung, einer der ersten, die wir dann auch rausgeschickt haben, weil wir dann gesagt haben, so, das muss man erzählen, das muss Deutschland ja auch wissen.
Ja.
Wo wir dann auch zu dem Thema... TikTok, Social Media, was mache ich, wie Twitch anfänge, falls es weiß wahrscheinlich kaum jemand, der schon während Corona eine eigene Twitch-Show hatte, wo wir in Berlin in deinem Studio zu Hause waren.
Ja, richtig.
Wo das einfach plötzlich Zeit für Social Media halt war und das ist so jetzt dieses neue Kapitel dann durch Corona, muss man schon sagen.
Genau, also ich hatte damals diese Twitch-Show. Mir fehlten dann Leute, niemand hat mir zugeguckt. Das heißt, wo gibt's Leute? Auf TikTok. Und dann habe ich angefangen und ich hatte irgendwie auch gar nicht so viel zu erzählen, weil es ist so, ja, ich bin Zirkusartistin, aber jetzt gerade kann ich nicht auftreten, wegen Corona ist ein bisschen laberig, also das kann man halt nicht so viel mitmachen. Und dann kam Cirque du Soleil und dann habe ich wirklich alle Leute mitgenommen von dem ersten Test zu den ersten
Video
Training
mit
dem blauen Anzug,
und dann mit
wo ich ausgemacht worden bin.
Und so, das ging ja über Millionen Reichweite dann plötzlich.
Krass, das hat irgendwie ja 13 Millionen Klicks auf TikTok oder so
voll
gekriegt.
Krass.
Und dann habe ich die Leute mit
Measurement. Na. Die Video habe ich glaube 100 Mal mir angeguckt.
Wahrscheinlich haben das viele Leute gemacht.
Ja.
Weil es weil
irgendwie es auch geil war mit dieser komischen Roboterstimme dann.
Ja, das war damals ja noch so trendy. Dass
das
so vorlesen
voll getroffen.
Hat alles gepasst und dann habe ich halt die Leute mitgenommen aufs Training, die Kostüme, was es da alles gibt. Und Cirque du Soleil ist ja auch damals, es war ja auch eigentlich super spannend, davor haben sie nie irgendwas gezeigt. Das war so mega exklusiv, du kriegst nie irgendeinen Einblick hinter die Kulissen. Und danach der Pandemie haben sie sich entschieden, nein, wir machen jetzt alles auf, alle Zirkusartisten dürfen filmen. Und das heißt, man durfte zum ersten Mal Sachen zeigen, die man davor nie zeigen durfte.
Auch wieder so ein Dusel-Ding, ne?
Ja,
weil irgendwie kam
Timing
ist voll oft.
Ja. Und dann habe ich angefangen, erst die Videos auf Englisch zu machen, habe dann Leute auf der ganzen Welt erreicht damit. Und dann irgendwann hat mich Sina überzeugen können, dass man ja eigentlich die Leute zu Hause ansprechen möchte und dass die das am spannendsten finden. Und es macht ja auch total Sinn, wenn du jetzt eine junge Frau bist in Deutschland, dann möchtest du auch einer Deutschen folgen. Und dann habe ich das dann irgendwann umgewandelt.
Auch wieder mit einer Challenge.
Auch wieder mit einer Challenge, genau.
Natürlich nicht einfach so, sondern es war dann... witzigerweise, wir haben ja immer wieder gesprochen und wir haben ja dann noch immer, klar, ich mit der Marketingagentur und Selbstständigkeit und du hast mich immer wieder Sachen gefragt und ich habe sie dir halt gesagt, so freundschaftsmäßig hier und da und dann kam Cirque du Soleil und dann meinte ich, ja, wir müssen es berichten, dann kam ja die Doku noch, dann war ja hier vom SWR wirklich dann Zirkusleben, Artistin und dann gerade dieser ganze internationale Kanal und dann hast du mich irgendwann gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich so mit diesem ganzen Influencer-Ding, wie kann man denn da irgendwie auch mal mit Partnern zusammenarbeiten. Dann habe ich halt gesagt, naja, dafür musst du halt nahbarer sein. Heißt, du bist halt aktuell eine internationale, englisch sprechende Deutsche, was keiner weiß, die halt Artistin ist, so wie viele andere auch. Und ich glaube, wenn du deutsch wärst, wärst du nahbarer. Oh, nee, ich will deutsch sein. Das war die Zeit, wo du auch einen Akzent noch hattest. Ah, Deutsch ist nicht so sexy und oh, ich bin international und ich bin so in der Zirkuswelt. Was denken denn die von mir, wenn ich plötzlich Deutsch rede? Ist doch gar nicht cool. Und dann war so, ja, dann wird wieder eine Weile gewartet und bei Lea braucht es, du musst dann immer selber sich davon überzeugen. Und irgendwann dann so, ja, okay, komm, wir machen die Challenge, ich mache jetzt einen deutschen Kanal und wenn ich innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange das war.
Eine Woche oder so.
Eine Woche, 20.000 Follower habe, dann mache ich es weiter. Ja. Und wir wieder so, ja, okay, krass. Und, oh Wunder,
es hat funktioniert.
Und ab dem Moment, sag ich mal, kommt der Running Gag jetzt. Hi, ich bin Lea vom Cirque du Soleil. Und ich weiß nicht, wie viele Videos so angefangen haben, aber das war ja dann eigentlich so dieser Wiedererkennungswert von, hi, ich bin Lea vom Cirque du Soleil, ich mach das. Und das muss man sagen, hast du wirklich sausmart einfach gemacht. Weil man hat dieses, hi, ich bin Lea vom Cirque du Soleil, teilweise nicht mehr aus dem Ohr gehabt. Ja. Und es wurde einfach produziert.
Und das ist ja auch genau das Ding. Man kann das dann sagen, ich mach das und das ist für Lea immer alles leicht. Aber ich habe halt echt viele Videos gehauen. Also ich habe jeden Tag, mein Ziel war zwischen 3 und 5, jetzt mache ich ein bisschen weniger, aber ich habe die Videos produziert bis tief in die Nacht, weil ich wusste, nur so geht das. Und es war genau der Moment, wenn man halt mit so einer Brand sich verbindet, wie der Cirque du Soleil, die so bekannt ist, dann muss man das ausnutzen. Deswegen halt auch immer wieder dieses, ja, Cirque du Soleil, das wurde dann umgewandt in, ich bin im Moulin Rouge in Paris.
Moulin Rouge in Paris,
da gehe ich jetzt auch bald wieder hin. Und das ist, glaube ich, ja, ich glaube, da ist auch Strategie dahinter gewesen auf jeden Fall. Also zu überlegen, was finden die Leute spannend und warum. Weil wenn du einfach nur sagst, hey, ich bin Zirkusartistin, können die Leute es wieder nicht greifen. So wie damals, als ich an der Schule war und ich möchte Zirkusartistin werden, wissen die Leute nicht, was es ist. Aber Moulin Rouge in Paris, das wissen einige Leute. Oder sie haben wenigstens mal irgendwie davon gehört. Und Cirque du Soleil halt auch. Und dann habe ich das komplett umgewandelt. Ich mache jetzt auch ganz wenig Videos nur noch auf Englisch, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Ich bin jetzt Zirkuslehrer. Und jetzt ist es halt, ja genau, und jetzt ist es halt auch so kondensiert in einem Bereich, dass wenn ich in Deutschland bin, dass ich halt auch auf der Straße erkannt werde.
Voll krass.
Ja, es hat sich gelohnt. Also es war genau der richtige Sprung und halt auch, wenn man zusammenarbeiten möchte mit Partnern, wie du es gesagt hast, ja klar, also natürlich, die müssen ja, sonst muss man mit Brands zusammenarbeiten, die so groß sind, so groß werde ich wahrscheinlich nie werden. Das heißt, da eine Nische zu haben, ist halt schon super wichtig.
Und es war aber auch, fand ich, nahbar. Also ich fand so, es hat ja auch getaugt. Es war jetzt nicht irgendwie gekünstelt von, oh, die will jetzt versuchen, irgendwie Influencerin zu werden, sondern es wirkte zumindest leicht, aber halt wirklich auch, wie bei allem eigentlich, was du gemacht hast, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Wirklich, wenn ich es mache, mache ich es richtig. Und dann aber auch, trainiere ich während dem Moulin Rouge noch nachts, dass ich den Weltmeistertitel oder überhaupt da starten kann.
Ja.
Und wenn ich jetzt Social Media mache, dann mache ich jetzt nicht mal ein Video, sondern dann ziehe ich halt auch durch.
Ja.
Und das war ja auch, wo du mal meintest, so der erste Schritt, man muss posten. Ich meine, diese Hürde, es ist ja auch nicht zugefallen.
Nee, und es war für mich auch schwer. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich angefangen habe auf TikTok. Und damals hat mir niemand gefolgt auf TikTok von meinen Freunden. Das heißt, man postet so ein Video und das schickt man so ins Universum und dann kommt Feedback zurück von irgendwelchen Leuten, die einen nicht kennen. Und das ist viel, viel leichter. Das dann auf Instagram zu posten war viel schwerer, weil da meine ganzen Freunde waren. Aber mit voll vielen Leuten, mit denen ich jetzt rede, die sagen, ja, ich würde es auch gern machen, aber ich traue mich nicht. Und die sagen dann immer, ja, mein Anspruch an mich selbst ist so hoch, das Video muss dann auch perfekt sein. Und dann sage ich immer, ja, das ist eine Ausrede, weil das Video perfekt wird nie sein. Es wird nie perfekt sein, man kann es immer noch verbessern. Ich verbessere meine Videos immer noch. Wenn ich Videos angucke von vor 2 Jahren, denke ich mal so, das ist ganz normal. Man wird besser, indem man es macht und das Schwerste ist zu posten. Und wenn man erstmal anfängt zu posten, danach ist alles einfach.
Das weiß ich auch noch mit Instagram. Du hast ganz lang nur die Videos auf TikTok gehabt und dann war ich so, ja, mach doch mal, also nimm die Plattform noch mit. Ah, nee, das ist mir dann doch zu professionell hier gerade.
Ja, genau.
Ich will nicht, dass andere das sehen, wo ich so dachte, ja krass, irgendwie dieser Unterschied dann auch nochmal.
Und vor allem auf Instagram hatte ich halt die ganzen Leute aus der Branche. Also ich hatte die Casting-Direktoren und die Leute, die mich folgen, wirklich, weil sie mich buchen wollen. Und ich dachte, so ein Quatsch-Content in Anführungszeichen würde unprofessionell wirken, was aber komplett falsch war, weil ich halt jetzt von ganz viel gerade Casting-Direktoren gekannt werde. Also Leute kennen mich wegen diesen Videos und die finden die Videos auch gut. Ja. Und jetzt darf ich auch andere Sachen machen, die normale Zirkusartisten nicht machen durften. Also jetzt ganz krasses Beispiel. Letzte Woche war ich auf Gran Canaria. Ich durfte mit dem Cirque du Soleil trainieren. Das darf niemand auf der Welt, also kein anderer Artist darf mit denen trainieren, weil es zu gefährlich ist, weil es da irgendwelche Sachen zu unterschreiben gibt. Auch als ich bei Lucia war, durfte ich nicht andere Zirkusdisziplinen trainieren, als die, die ich gemacht habe. Also wenn ich gesagt hätte, ich möchte jetzt auf die großen schwingen, niemals. Und jetzt durfte ich als Influencerin zu einer Show und dort Sachen auszuprobieren, um ein Video zu machen, was dann für Promotion ist. Das darf sonst niemand. Mhm. Und das finde ich richtig krass, dass sich halt jetzt neue Türen öffnen, wegen Instagram und wegen TikTok. Mm,
ja, voll. Also das ist ja wie die ganze Story geht ja weiter jetzt eigentlich.
Ja klar.
Man denkt
bei
so,
ist noch nichts.
Zirkus, eigentlich alles gespielt. Klar, wir haben noch Monte Carlo jetzt irgendwie durch diese Social Media Geschichte, wie voll ankommt, wo du ja auch wirklich, sag ich mal, super authentisch alle mitnimmst, was ja auch voll, ich meine, jeder, der dich kennt, weiß auch, wie du erzählst und immer diese Energie und diese Power, man ist halt auch einfach beeindruckt und auch so die Lebenstipps und Weisheiten, die du halt hast, wenn du einfach auf andere Dinge, auf Dinge eine andere Sicht hast, so warum, ist doch egal, poste doch einfach, mach doch nicht so viel Gedanken. Ich glaube, diese Good Vibes, ja, was ja viele auch sagen, hey Lea, dieser Content ist so Good Vibes, finde ich, kann ich ja nur widerspiegeln, weil das bist du halt auch in Natur, ja, es ist nicht aufgesetzt, es ist einfach, es kommt dann einfach so raus und wenn man so ist, wie man ist, dann kommt es halt auch an und es ist ja schön, dass es jetzt da wieder eine neue Welt öffnet, wo wir sehen, wo wir dann in ein paar Jahren dann stehen.
Ja.
Auf jeden Fall extrem krasse Geschichte. Ich glaube, was man noch sagen kann, es ist natürlich nicht alles immer dir zugeflogen, das haben wir jetzt gemerkt, so es war viel Arbeit, viel proaktiv, die Leute angerufen, auch auf Instagram und TikTok, klar, am Anfang, das ist ja auch nicht von heute auf morgen durch die Decke, ne? Da waren ja auch mal Videos, wo dann halt nicht so liefen, dann wieder gut, also diese Wellen gab es ja voll, es ist nicht immer alles so leicht, wie es scheint, wie wir gesehen haben. Und damit war das auch unser letztes Kapitel für jetzt und wir gucken einmal nach vorne, weil es steht Monte Carlo bevor und da würde ich gerne einmal noch den letzten Schwung quasi als Perspektive sehen. Was steht denn jetzt bevor? Was heißt Monte Carlo überhaupt? Und was sind so auch Projekte in Zukunft, wo du sagst, da will ich hin, das ist so mein Ausblick?
Ja, also Monte Carlo ist wieder so ein richtig krasser Traum von noch früher. Das ist das größte Zirkusfestival der Welt. Man vergleicht das ein bisschen wie mit den Oscars im Zirkus. Das ist wirklich so das Beste und es ist ganz schwer, dahin zu kommen. Das heißt, überhaupt da eingeladen zu werden, ist schon richtig verrückt. Und damit da diese Zirkusdisziplin, die es sonst da noch nie gab und so weiter, das ist alles mega krass. Aber es ist halt auch ein super Ort, um sich zu zeigen in der Branche. Also die Zirkusbühnen, die ich jetzt noch nicht erleben durfte, werde ich danach wahrscheinlich erleben dürfen, weil einfach die ganzen Booker da sind, auch international, Leute, die noch von weiter weg kommen, viele aus Asien auch. Da sehe ich großes Potenzial, dass es einfach neue Türen öffnen wird. Aber vor allem ist es für mich und Francis einfach auch so ein Zeichen, wir spielen die Nummer dann 10 Jahre nach Cirque du Demain. Also Cirque du Demain war unser erster Vertrag und es wird dann jetzt 10 Jahre später sein, immer noch die gleiche Nummer mit natürlich neuen Kostümen, neuer Musik. Wir haben uns auch weiterentwickelt. Aber zu wissen, dass was wir damals kreiert haben, heute immer noch aktuell ist, ist halt auch ein Riesenbeweis dafür, dass wir irgendwie viele Sachen richtig gemacht haben. Das heißt, das ist für mich so am Zirkus so das Höchste, was man machen kann. Aber natürlich jetzt durch die ganzen Social-Media-Sachen und Pressesachen hat sich auch noch viel anderes geändert. Also dass es jetzt auch so viele Leute interessiert, dass ich bei Monte Carlo bin. Ich glaube, also weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist sehr selten, dass ein Artist da hingeht und dass es dann Pressemitteilungen gibt für einen Artisten, der nach Monte Carlo geht. Das weiß eigentlich niemand so richtig. Also es interessiert gar nicht so stark. Und ich glaube, dadurch, dass einfach viele Leute sich jetzt für mich interessieren, öffnet es halt auch die Welt für Zirkus insgesamt, dass Leute sagen, boah, ich gehe jetzt zum ersten Mal in den Zirkus, weil ich dich sehen will und ich war noch nie in meinem Leben da, finde ich mega krass und glaube ich, hat auch die Chance, Zirkus insgesamt zu verändern. Also, dass man einfach Zirkus moderner machen kann, ein bisschen rausnehmen kann von diesen alten, es ist immer noch so ein bisschen, es ist so ein bisschen verrucht und es ist so ein bisschen so dreckig fast schon, aber muss es wirklich gar nicht sein, ist es auch eigentlich gar nicht mehr, aber in den Köpfen von den Menschen ist es so noch und ich glaube, die Chance, das verändern zu können, möchte ich auf jeden Fall nutzen und Zirkus auch mehr in Richtung Fashion zu bringen, in Richtung ja, Mode, aber auch Werbeclips. Ich glaube, man hat ganz viele Möglichkeiten, Live-Entertainment auch in Konzerten das noch mit einzubringen, dass man einfach die ganzen Kunstformen so mehr vermischen kann. Das ist mir super wichtig. Und auch einfach mehr Menschen zu motivieren und zu inspirieren, sich solche Shows auch mal anzugucken, weil man immer noch denkt, Zirkus ist für Kinder, es ist für Clowns, ist es gar nicht. Zirkus ist wirklich für alle. Gerade für Erwachsene. Und das ist mir wichtig, das auch irgendwie so zeigen zu können.
Mhm. Voll schön. Wir sind sehr gespannt und enden diese Folge wie alle unsere Folgen mit dem Zurück zu deinem, zu der jungen Lea. Wenn du jetzt die ganze Story, die wir jetzt haben, mit all den krassen Momenten und den ganzen, ja, Erfolgen, aber auch den dem Kampf und dem Invest und dem ganzen, die Energie, die du reingeschickt hast und alles, wo du jetzt stehst und wo du wirklich stolz auf dich sein kannst, was würdest du der kleinen Lea, die damals noch am Turnseil hochgeklettert ist, gerne sagen?
Das ist so süß. Ist so krass, weil ich damals halt wirklich, als ich 5 Jahre alt war, das war mein größter Traum, mein allergrößter Traum, Zirkusartistin zu werden. Wie andere kleine Menschen sagen, ja, Fußballer oder ins Weltall fliegen oder sowas, für mich Zirkusartistin. Und ich kann mich noch erinnern, jeden Geburtstag, den ich hatte, wenn man so einen Kuchen hat und dann sagt, puste mal die Kerzen aus, habe ich immer gedacht, ich will Zirkusartistin werden.
Hast du es auch niemandem gesagt?
Ich habe es erst Leuten, genau, habe es richtig gemacht, wie es hieß. Ich habe erst Leuten davon erzählt, als ich dann Zirkusartistin war und jetzt eigentlich auch erst seit so 3-4 Jahren oder so. Mhm. Und das, glaube ich, würde ich der kleinen Lea am liebsten sagen, dass es, hey, bleib da dran, also glaub da dran, du kannst es schaffen. Natürlich musst du alles dafür tun. Aber du kannst ihr vertrauen, weil es gab auch Momente, wo ich das unbedingt wollte, aber mir ganz viele Leute gesagt haben, nee, das geht nicht, du bist ja nicht reingeboren, das wirst du nicht schaffen, das schaffen nur ganz wenige Leute, du wirst davon nicht leben können. Also es gab ganz viel Negatives, einfach weil Leute nicht besser wussten. Und da gab es auch Momente, wo ich mich sehr allein gefühlt habe, weil ich einfach niemanden hatte, der mir da irgendwie helfen konnte. Und ich glaube, wenn ich der kleinen Lea sagen würde, hey, du machst alles richtig, mach einfach weiter, das wäre schon schön.
Perfekter Schlusssatz. Damit bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Heute mal etwas länger als gewohnt, aber es gab eben viel zu erzählen. Es ist sehr inspirierend, es war sehr persönlich. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso berührt und inspiriert wie mich. Daher freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Abonnement da lasst, wenn ihr uns folgt auf Instagram. Schickt uns euer Feedback, schickt uns eure Fragen. Bleibt neugierig, bleibt mutig. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis ganz bald bei Voice of Athletes.